Wir stecken in unserer Serie geführt. Der Markus hat letzte Woche den Anfang gemacht und wollen uns mit dieser Frage beschäftigen, wie führt Gott eigentlich? Wir werden nachher Janas Geschichte hören, die uns da auch mit hineinnimmt, wie Gott ganz persönlich, ganz konkret auch heute noch führt. Mein Thema ist heute eins, ich glaube, dass viele von uns betrifft, dass wir vielleicht kennen, dass dich vielleicht ganz aktuell beschäftigt. Das ist die Frage, geführt trotz Umwegen. Ich weiß nicht, wie du tickst, wir Deutschen, uns wird ja nachgesagt, wir sind sehr geradlinig, sehr genau. Wir wissen intern in unserem Völkchen, da gibt es auch die und die. Es gibt die sehr genauen, oft im Süden ja vorzufinden. Und es gibt die anderen, in den anderen Bundesländern ist auch okay. So, ich bin innerlich, habe ich es gerne klar. Ich bin jemand, ich versuche geradlinig zu sein, ich habe gern Ordnung und ich mag, wenn es irgendwie läuft, ja, wenn es geht. Und deswegen liebe ich und hasse ich diese Grafik, die du vielleicht schon mal irgendwo gesehen hast. Kennst du sie? Ja? Ja, ein leises Studieren hier. Das, was wir uns wünschen, Start, Plan, Fortschritt, Meilenstein, Erfolg, Ziel. Ja, das Leben läuft, du gehst voran, es tut. Und die Realität ist oft doch eher eine Abenteuerreise durch Höhen und Tiefen und Herausforderungen, von denen du gehofft hast, dass sie nur die anderen erwischen, von Herausforderungen, die nicht planbar, nicht kontrollierbar waren. Wir leben alle ein Leben, in dem Beziehungen zerbrechen, auch Türen zugehen, Entscheidungen ja nochmal revidiert werden. Und Leben ist vielfältiger und turbulenter, als wir uns das manchmal so erträumen. Und vielleicht auch manchmal, als man das so als Kind denkt, oder? So, wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehrmann, ganz einfach, Schule, Feuerwehrmann, Leben lang Feuerwehrmann, wunderbar, oder? So haben wir irgendwie innerlich alle so eine einfache Vorstellung von Leben und sind manchmal überrascht, wenn es doch anders geht. Und wenn Jana sich nachher hier hinstellt und wir ihr sie ganz ermutigend zuhören, wie sie ihre Lebensgeschichte erzählt und wie sie zu dieser Entscheidung heute kommt oder sie heute öffentlich macht, sich für Jesus zu entscheiden, da werden wir auch sehen, das ist ein Leben genau ja, ähnlich wie wir, mit Herausforderungen, mit Höhen und Tiefen, mit Rückschlägen und Umwegen, aber es hat sie an den Tag geführt, an dem wir heute stehen. Und manchmal, weiß ich nicht, denkt man oder manche Kirchen und leider manche auch Kollegen verkaufen uns das so, dass egal wie chaotisch dein Leben ist, wenn du zu Gott kommst, spätestens dann wird es so werden. So. Komm nur zu Gott, ja, und er wird alle deine Probleme lösen. Du wirst für alles eine Antwort finden und wir merken ganz oft, das stimmt so nicht. Aber warum eigentlich nicht? Ich meine, am Ende ist Gott doch der Schöpfer des Universums. Zumindest glauben wir das. Er hat alles gemacht. Er hat alles in der Hand. Er ist stärker als alles, er ist überall. So, er könnte doch tun, oder? Dann lesen wir davon, dass Gott ein guter Vater ist, der seinen Kindern gerne gute Gaben gibt. Und ist auch alles richtig. Aber wir machen eine grundlegende Fehlannahme, die uns die Sicht manchmal vernebelt. Und auch Menschen, die auf unseren Glauben gucken und noch am Rausfinden sind, ist das was für mich oder nicht? Denn Gottes Ziel ist nicht so, wie wir das gerne hätten. Ein umstandsloses Leben, happy clappy, es läuft einfach vor sich hin, es wird immer, immer besser. Ja, so der Wunsch des Kapitalismus, es wird einfach immer schöner und nie enden, es wird immer noch schöner und schöner und schöner. Ja, und so sind wir aufgewachsen, so denken wir oft. Gottes Idee ist aber, dass wir verändert werden. Dass wir durch Jesus, so haben wir das als Kirche mal formuliert, dass wir durch Jesus die beste Version unserer selbst werden. Die Version, die er sich gedacht hat, als er dich gemacht hat, als er dich erdacht hat. Die Version, in der er mehr und mehr Gestalt annimmt. Und deswegen gibt es nicht unbedingt diesen Mechanismus, wir machen halt die Sachen, ja, die man so macht, vielleicht als guter Christ, man betet, man liest die Bibel, man geht vielleicht sonntags in den Gottesdienst, man sammelt Fleißpunkte und dann wird Gott schon das Leben geradlinig machen. Und es wird alles gut gehen. Zumindest nicht in diesem Leben. Gott kann schon jetzt und hier in diesem Leben Dinge ändern, aber es wird nicht alles gut werden. Und das Schöne an der Nachfolge von Jesus ist, dass er inmitten unseres Chaos, inmitten diesem Auf und Ab, den Hindernissen, den Umwegen, den Zweifeln, dem Durchhalten, dass er mit dabei ist. Unser Gott hat versprochen, ich bin mit euch da drin und mir ist nichts unmöglich, aber ich habe ein größeres Ziel, als dir nur ein angenehmes, umstandsloses Leben zu bereiten. Und so ist die Frage, die ich in dieser Predigt stellen will, was ist, wenn der Umweg in deinem Leben nicht ein Fehler im System ist, sondern Gottes Führung? Wenn Gott vielleicht nicht ist wie so ein Straßenbauteam, das die Berge einebnet und die Täler füllt, damit du ja mit deinem Auto schön entspannt nach München fahren kannst. Wir freuen uns alle auf den neuen Alpaufstieg, oder? Sondern wenn Gott ist wie so ein Navi mit vielleicht überraschenden Zwischenzielen, mit Episoden in deinem Leben, in denen du etwas lernen darfst, etwas entwickeln sollst in dir, wo er dich zum Ziel bringt, aber vielleicht nicht auf dem direkten Weg, sondern auf seinen Wegen. Wenn du Bibelkenner bist, wenn du ja, die Geschichten der Bibel vielleicht kennst ein bisschen, dann kommen dir ganz viele Gestalten hoffentlich in den Kopf, die Umwege gegangen sind. So, ich möchte eine Person rausgreifen. Ich möchte jetzt nicht die lange Liste machen, die darfst du selber nachlesen. Aber ich möchte eine Person herausgreifen, die du vielleicht kennst. Und das ist Josef. Josef hat ein Leben gelebt, das anders gelaufen ist als geplant. Josef, er war der 11. Sohn von 12 Söhnen, ja, also nicht der Erstgeborene, auf dem im Orient die große Erwartung und Hoffnung der ganzen Familie lag und der alle Privilegien bekommen hat, sondern er war der 11. Ich weiß nicht, ob du größere Geschwister hast, wenn du der 2. oder 3., ich bin Erstgeborener, ich kann das nicht so nachvollziehen, aber ich glaube, als 2., 3., 4. fühlt sich manchmal doof an. Aber jetzt hat dieser Josef eine Begegnung mit Gott gehabt. Gott hat ihm Träume geschenkt. Die Träume waren leider nicht ganz unkritisch, sagen wir es mal so. In den Träumen haben sich einmal seine ganzen 11 Brüder vor ihm verneigt. Wie schön, oder? So, wo sind alle 2, 3, 4, 5 Geborenen, die sich das wünschen? Innerlich ein bisschen. Das sind die großen Geschwister mal alle. Wäre schon cool, oder? Und dann hat er noch einen Traum gehabt, auch von Gott, wo nicht nur die ganzen Brüder, sondern auch die Eltern sich vor ihm verneigen. Jetzt haben wir ja ein entspanntes Verhältnis in Deutschland grundsätzlich so zu Eltern. Im Orient hat es eine andere Brisanz. Kennst du vielleicht ein bisschen. Und jetzt war Josef taktisch nicht so schlau. Er hat das nicht für sich behalten und gedacht, jetzt Gott, mal gucken, wie du das hinkriegst. Sondern er ist, stolz wie er war, arrogant wie er war, zu seinen Brüdern gelaufen, zu seinem Vater gelaufen und hat ihnen das so richtig schön unter die Nase gerieben. So, wer ist Erstgeborener und weiß, wie kleine Geschwister Sachen unter die Nase reiben können? Kannst du dich kurz emotional da reinversetzen? Bist du kleines Geschwisterchen und erinnerst dich, wie du deinen großen Geschwistern unter die Nase gerieben hast, dass du irgendwas gekriegt hast oder du besonders behandelt wurdest? So in dieser Emotion ist er unterwegs und er denkt, sein Leben wird jetzt geradlinig dahin laufen, dass alle sich vor ihm verbeugen und er der große Held ist. Und dann beginnt ein Weg nach unten. Seine Geschwister haben die Nase voll. Irgendwann hat das so überreizt, dass sie beschließen, gesammelt, wir verkaufen den Typen in die Sklaverei. Kein Bock mehr. Ich weiß nicht, was du mit deinen Geschwistern angestellt hast, so, das ist extrem, ja. Sie sagen, wir machen auch noch Cash damit, dem Vater erzählen wir irgendwie, die Tiere haben den gefressen und sie verraten ihn, sie verkaufen ihn, von den eigenen Brüdern verkauft. Ich meine, tiefer kannst du nicht fallen, oder? Die Sklavenhändler, sie bringen ihn nach Ägypten, er kommt da in ein Haus, wo er als Sklave arbeiten muss. Der Typ hat anscheinend eine hübsche Frau, die ihn scharf fand. Und sie versucht ihn rumzukriegen, er lässt sich nicht rumkriegen, dann packt sie lauter falsche Beschuldigungen aus und er landet am Ende im Gefängnis. Ganz unten, nicht deutsches Gefängnis mit Fernseher und fließendem Wasser und eigener Toilette. Ägyptisches Gefängnis vor 3000 Jahren oder so. Weiß nicht, ob du dir ein Bild machen kannst. Und dann gibt es da die Chance rauszukommen von jemandem, dem er hilft, der ihm verspricht, das zu tun. Und als er rauskommt, vergisst er ihn einfach. Und Josef bleibt weiter in diesem Gefängnis. Stell dir vor, du hast diese riesigen Träume, du hast diese Vorstellung von deinem Leben, vielleicht sogar von Gott Träume bekommen, wie es einmal sein wird und du gehst so einen Weg, tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Und wirst da vergessen. Und so stellt sich, wenn du seine Biografie liest, diese Frage, hey Gott, wenn du doch das versprochen hast, warum geht das ganze Leben in eine andere Richtung? Wo ist Gott, wenn alles schief geht? Hast du dich schon mal gefragt? Gott, wo bist du? Ich kenne die Frage gut. In den Tiefpunkten des Lebens, wenn alles verloren und hoffnungslos scheint, dann beten wir das, dann schreiben wir das aus. Gott, wo bist denn du eigentlich? Hast du nicht versprochen, dass du da bist? Und wir sehen einen verborgenen roten Faden in Josefs Geschichte. Gott ist da, auch wenn man ihn nicht sieht. Es gibt einen Satz, der sich immer wiederholt in der Geschichte von Josef, und zwar der Herr war mit Josef. Gott war mit Josef. Immer und immer wieder. Und wenn du die Geschichte liest, dann siehst du auch im Gefängnis, er arbeitet sich wieder ein bisschen hoch. Er bekommt Gunst, Gott macht ihm Türen auf. Im Hause Potiphar als Sklave angekommen, vom Tellerwäscher zum zweiten Mann im Haus, steigt er auf. Gott war mit ihm da, er hat ihm in diesen Umständen immer wieder Wege gemacht. Der Herr war mit Josef. Auch als der Mundschenk ihn vergessen hat, das war der, den er im Knast getroffen hat, der ihn nicht rausgeholt hat, dem nichts passiert ist, der Herr war mit Josef. Wenn du länger vielleicht Christ bist oder wenn du von außen reinguckst, noch im Weg bist, wir haben schnell diese dramatischen Gottesbegegnungen vor Augen. So, wenn Gott kommt, wenn Gott spricht, weiß ich nicht, an was denkst du? An Mose und den brennenden Busch? An das Meer, das sich teilt? An irgendwelche großen Wunder, die Gott tut? In Josefs Geschichte passiert das nicht. Der Herr war mit Josef, aber nicht spektakulär. Er war da, leise, im Hintergrund, hat Türen geöffnet, hat Wege bereitet, hat Umwege benutzt zu seinem Besten. Aber er war unsichtbar, nie abwesend. Wir dürfen lernen, Gott bewahrt uns nicht vor jedem Umweg, aber Gott ist gegenwärtig, ob wir das spüren oder nicht. Vielleicht spürst du Gott gerade nicht in deinem Leben. Und bist du ernsthaft bemüht, irgendwie dran zu sein? Oder bist du ernsthaft bemüht, ja, ihn zu suchen? So, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, aber du spürst es gerade nicht. Bei Josef dürfen wir lernen, es ist kein Beweis, dass er dich verlassen hat. Er ist da. Und dann gibt es eine Wendung in der Geschichte von Josef. Der Mundschenk erinnert sich dran, als sein Chef, der Pharao, einen Traum hat, den er nicht gedeutet kriegt, erinnert er sich an diesen Josef im Gefängnis. Und er wird rausgeholt, er deutet diesen Traum und der Pharao ist so angetan und so bewegt, dass er ihn zum zweitmächtigsten Mann macht, von einer der mächtigsten Nationen der damaligen Welt. In dem Traum ging es um eine Hungersnot und Josef wird beauftragt, Vorräte aufzubauen. Und er tut das und Ägypten wird in der Zeit der Hungersnot dann Retter für viele Menschen, auch über die Grenzen des Landes hinaus. Und wer hätte das kommen sehen? Wer kommt und fällt vor ihm nieder und bittet darum, dass sie als Ausländer etwas von diesen Vorräten kriegen? Seine Brüder. War das Josefs Idee, wie der Weg dahin funktioniert, dass der Traum, der Gott ihm gegeben hat, die Vision für sein Leben, dass es so werden wird? Sicher nicht, aber auf einmal steht er da und es passiert. Und dann kommt es zum Showdown. Der Josef vom Anfang, ich glaube, der wäre gewesen wie so ein böses Geschwisterchen. Der hätte es jetzt genommen und seinen Brüdern richtig unter die Nase gerieben. Seht ihr? Ich habe euch immer gesagt, ihr werdet eines Tages vor mir knien. Jetzt tut es, ein bisschen tiefer. Aber er tut es nicht. Es kommt zum Showdown. Er zeigt sich ihnen, sie hatten ihn nicht erkannt. Und trotz allem, was er erleiden musste, auch durch die Hand seiner Brüder, reicht er ihnen die Hand zur Versöhnung. Und der legendäre Satz, den er macht, der seine Herzenshaltung so rausbringt, ist der hier. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Manchmal sind wir Christen schnell dabei, dass wir alles Schlechte und Negative irgendwie kleinreden und wegreden und Gott ist doch so gut und das Reich Gottes, es ist da und dann haben wir irgendwie so ganz tolle Floskeln. Aber Josef dürfen wir lernen, dass es okay ist, das zu benennen. Es gibt Menschen, die meinen, es ist böse mit dir. Es gibt Leid, das real ist. Dein Leid ist echt. Und es hat seinen Platz. Aber wir dürfen lernen, Gott hat das letzte Wort über deine Geschichte. Nur weil du durch diesen Umweg gehst, durch dieses Tal gehst, weil du dieses Leid ertragen musst, weil Menschen dich vielleicht absolut daneben behandeln, heißt das nicht, dass deine Geschichte damit fertig ist. Gott hat das letzte Wort und er kann selbst das Zerbrochene in seinen Plan integrieren. Gucken wir uns Josef an. Was ist passiert? Ich habe es angedeutet. In all den Jahren wurde aus diesem, jetzt sind wir mal ein bisschen böse, aus diesem kleinen, arroganten Drecksack von kleinem Bruder, wurde jemand, der es geschafft hat, seinen Brüdern, die ihn verraten und verkauft haben, die Hand zu reichen. Der wurde aus dem kleinen Besserwisser, ja, der immer alles an, ich bin Papas Liebling, das war er nämlich, ich darf mir alles erlauben, wurde ein Mann, der es geschafft hat, sich um andere zu kümmern, vorausschauend unterwegs zu sein und der in all diesen Episoden gelernt hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden. Hätte er nicht gelernt, wäre der Traum direkt in Umsetzung gekommen. Dann wäre er der arrogante kleine Mann gewesen, der alle anderen in den Staub drückt, weil Gott hat ja mit ihm geredet. Aber Gott hat ihn verändert. Sein Plan war nicht, diesen Traum geradlinig umzusetzen, sondern Josefs Charakter auf dem Weg zu verändern, um dann den Traum umzusetzen. Jetzt können wir sagen, Josef ist lange tot. Was hat das mit mir zu tun? Ich möchte dich einladen, das Muster dahinter zu erkennen, dass Gott geht. Paulus, ein Theologe und Kirchengründer aus dem ersten Jahrhundert, er fasst es in seinem Brief an die Christen in Rom, finde ich, treffend zusammen. Es ist ein bekannter Vers. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und ganz schnell machen wir daraus, alles trägt zum Einfachsten dabei. Ja, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann wird es ganz einfach, weil da steht ja, es wird alles zum Besten. Und Bestes heißt doch einfach, oder? So, ich stehe auf und dann geht es von Höhepunkt zu Höhepunkt, beruflich, familiär, mit den Kindern, gesundheitlich. Gottes Idee ist das Beste, nicht das Einfachste. Wir verwechseln das gerne. Das heißt nicht kein Leid, nicht, dass immer alles gut wird, nicht nur Erfolge und Höhepunkte, sondern egal, was passiert, egal, welchen Umweg du gehst, wenn du verraten und verkauft wirst, wenn du im Knast landest, wenn ja, dich alle vergessen haben, dann kann Gott trotzdem zu deinem Besten das benutzen, in deine Geschichte integrieren und dich zum Ziel bringen, das er für dein Leben hat. Er möchte einen himmelsreifen Menschen aus dir machen. Wisst ihr, eines Tages, wir glauben das fest, dass dein Leben nach dem Leben kommt, dein Leben nach dem Tod. Und in dem wird kein Platz mehr sein für den kleinen, quengeligen, arroganten Drecksack. Weil dann sind wir in Gottes Gegenwart, in seiner neuen Welt. Da ist wieder Paradies, da ist Friede, da ist Gnade, da ist Liebe. Da kann ich nicht den Egoisten raushängen lassen. Gott, bitte benutze meine, was habe ich, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahre auf diesem Planeten, um das so weit wie möglich auszumerzen in mir, weil ich möchte in dieser neuen Welt dabei sein. Ich möchte diese Veränderung erleben. Josef hat sie erlebt und du bist auf dem Weg. Und so wird Josef selbst mit seiner Geschichte ein Schatten, ein sogenannter Typus auf Jesus Christus, den menschgewordenen Sohn Gottes. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal vor Augen geführt hast, aber es gibt Parallelen. Denn wenn du Josefs Leben anschaust, dann merkt man, es ist mehr als nur eine Geschichte. Es ist ein Hinweis. Josef, er wird von seinen eigenen Brüdern verraten. Sehr übel. Jesus auch. Josef, er wird zu Unrecht beschuldigt und verurteilt von Potiphas Frau. Jesus, er geht vollkommen unschuldig ans Kreuz von Golgatha. Ostern, Karfreitag ist noch nicht so lange her. Josef, er geht den Weg nach unten, Sklave, Gefängnis, vergessen. Und Jesus, er geht noch tiefer. Er geht bis in den Tod. Und dann passiert das Unerwartete. Josef, er wird erhöht. Er wird zum zweiten Mann und damit zum Retter für viele. Jesus, wir feiern es Ostersonntag, wird auferweckt. Er wird zum Retter für alle, die ihm vertrauen. Und Josef, er rettet Menschen ganz konkret vor dem Hunger, weil er vorgesorgt hat. Und Jesus, er rettet uns vor dem Tod und vor der Trennung von Gott. Und vielleicht wird dann klar, dein Umweg könnte genau der Ort sein, an dem Gott dich zu Jesus führt. Dein Umweg könnte genau der Ort sein, an dem Gott dich zu Jesus führt. Und bei Jesus sehen wir, der größte Umweg der Geschichte, das Kreuz an Karfreitag, an dem er hingerichtet wurde, das sieht aus wie eine Niederlage. Aber es wurde zum größten Sieg zur Rettung der Welt. Und du darfst mitnehmen aus der Geschichte mit Josef und aus den Parallelen, dass wenn Gott selbst das Kreuz zum Sieg machen kann, dann auch deinen Umweg egal wie bitter er gerade aussieht, egal wie schmerzhaft er gerade ist, egal wie tief unten du in deinem Leben bist, wenn Gott das Kreuz, an dem sein Sohn stirbt, zum Sieg machen kann, dann auch deinen Umweg. Ohne Josefs Geschichte wären die Brüder nie gerettet worden. Sie kommen dann nach Ägypten. Aus dieser Großfamilie wird ein Volk, eine große Nation. Und aus dieser Nation kommt dann Jesus Christus. Gott beschließt, in diesem Volk Mensch zu werden. Und ohne Jesus hätten wir keine Verbindung zum Vater. Nur so ist unsere Schuld und Scham vergeben, das ewige Leben unser Erbanteil. Und wir, wenn wir Jesus Christus vertrauen können, dürfen zurück zum Vater. So ist die Einladung, hey, vertrau Gott, auch wenn es umständlich ist, wenn es unklar ist, wenn die Umwege da sind, du noch nicht weißt, wohin dein Knoten ausgeht und wie der Weg führt. Bleib treu im Kleinen. Wir sehen bei Josef, egal wo er ankommt, er wird aktiv. Er gibt sich rein, er sitzt nicht passiv da und er leidet halt das Leid, sondern er nimmt die Umstände und sagt, ich fange an. Ich weiß nicht, ob Gott kommt, ich weiß nicht, ob mein Traum Realität wird, aber ich fange an. Und dann gib die Führung ab. Egal wie der Weg aussieht, Jesus, führ du mich. Wir wissen nicht, wie unser Weg aussieht. Wir wissen nicht mal sicher, wie unser Nachmittag aussieht. Aber wir können vertrauen, dass unser Gott uns führt, auch auf den Umwegen. Und so findest du hoffentlich Hoffnung darin, wenn du enttäuscht bist, wenn du festgefahren bist, wenn du in diesem Gefängniskapitel deines Lebens bist. Gott ist nicht zu spät dran, er ist schon am Schreiben. Vielleicht eben nicht spektakulär, sondern ganz sanft. Und einmal wird es heißen, der Herr war bei dir, so wie er bei Josef war. Vielleicht sitzt du hier heute und dein Leben fühlt sich nicht so an. Gott ist nicht fertig mit deiner Geschichte. Solange du atmest, schreibt er weiter. Und manchmal sind es genau diese Umwege, die Menschen in diese Begegnung mit Gott bringen.